Weißt du noch, wir haben ja genau vor einem Jahr oder circa vor einem Jahr, haben wir ja eine Podcast-Folge gemacht aus?
Legendär Alicante.
Richtig. Und weißt du, wo die Weltmeisterschaft stattfindet?
Nicht in Alicante.
Genau da. Standorte melden jetzt Turniere an. Im letzten Jahr haben wir 400 Turniere mit denen veranstaltet. In diesem Jahr werden es 1000 sein.
1000 Turniere?
1000 Turniere, ja. Es gibt auch noch die German Paddle Tour. Und dann haben sie gesagt, nee, wir können auch uns darüber unterhalten, weil sie eben wahnsinnig gute Ideen hätten, um eine Turnierserie zu machen. Und im Ergebnis kam dann plötzlich eine Turnierserie, die unsere einfach nur komplett, wirklich, ich würde sagen, zu 98% geklont hat.
Paddle Time, der Paddle Podcast mit Jasper Ahrens und Peter Rosberg. Auf dem Weg zum weltweiten Boom oder übertriebener Hype. Alles über die größte Boomsportart im Paddle-Podcast.
Herzlich willkommen.
Ja, herzlich willkommen an alle, die lange auf uns gewartet haben.
Winterpause, Winterschlaf. Ich weiß nicht, was noch passend wäre oder was dir noch einfallen würde.
Ja.
Es war eine kleine Pause.
Richtig.
Es war eine kleine Paddle-Pause.
Es war, ja, also zumindest eine Paddle-Podcast-Pause.
Ja,
aber,
sehr schön.
Aber sie hat dir optisch gut getan. Ich wollte dich schon fragen, ob du ein bisschen was hast machen lassen.
Jetzt tu mal nicht so. Ja, wir sind zurück. Paddle Time Podcast ist zurück. Ja, nach einer etwas längeren Winterpause. War eigentlich nicht so geplant, aber ist egal jetzt. Wir sind zurück. Ich bin wirklich ein bisschen raus. Also du musst mich erstmal so ein bisschen abholen.
Ja.
Also hatten jetzt nur wirklich wir Winterpause und Winterschlaf? Du hast es gerade schon angedeutet. Oder der Sport an sich auch? Oder...
Nein.
Überhaupt
nicht. Nein, überhaupt nicht. Es ist viel passiert.
Es gibt der Tausend, sagst du.
Es gibt, es ist nicht unbedingt nur mit, ist nicht mit mir viel passiert. Also, aber insgesamt im Sport ist viel passiert.
Du siehst aber auch sehr gut aus, muss man wirklich sagen.
Finde ich auch.
Nein.
Das habe ich mir heute Morgen auch gesagt. Nee, danke, dass du es sagst. Ja, nee, es ist tatsächlich viel passiert. Kurz gesagt, es steht eine neue Weltmeisterschaft an. Wir waren ja beim letzten Mal, ging es ja noch um die Europameisterschaft der Senioren. Da haben wir dann ja noch im Nachgang besprochen, dass es die erste deutsche Europameisterin jetzt gibt bei den Seniorinnen. Und in der Alters, das klingt immer so bei den Senioren, die ist, was ist Mitte 30, ne? Also die ist, aber ab 35 ist man halt Senior.
Ab 35 schon?
Ja, ja, das geht ab 35 los.
Okay.
Ja, ja. Und genau, und jetzt steht die Weltmeisterschaft an. Und das Lustige daran ist, weißt du noch, wir haben ja genau vor einem Jahr oder circa vor einem Jahr, haben wir ja eine Podcast-Folge gemacht aus?
Legendär Alicante.
Richtig. Und weißt du, wo die Weltmeisterschaft stattfindet?
Nicht in Alicante.
Genau da.
Wirklich?
Ja, genau da, auch genau in den gleichen Clubs. Wir wissen alle nicht warum, aber der Weltverband hat entschieden, nach großem Tamtam, es wird im Sommer auf den Philippinen oder in kursierten alle möglichen Gerüchte, wo es sein würde. Und dann hieß es irgendwann, es wird sich entscheiden zwischen Argentinien und Spanien und es sieht gut aus für Argentinien und alle planten schon irgendwie die Reise. Und dann hieß es, nee, es wird wohl doch Spanien. Und dann war es auf einmal, okay, es wird Spanien und dann, es wird Alicante und genau in den beiden Clubs und es ist so ein bisschen fantasielos.
Ich erinnere mich noch an die Temperaturen, an die Herausforderungen für dich, diese Podcast oder für uns.
In Benidorm. Ich habe Benidorm verlassen vor einem Jahr und dachte, wahrscheinlich komme ich nie wieder hierher.
Aber sag mal jetzt mal bei diesem Turnier, wenn du das so beschreibst mit unterschiedlich Philippinen, Argentinien, Spanien, ist das jetzt ein Einzelfall oder ist das doch noch ein bisschen auch repräsentativ eigentlich für den Sport, dass sowas sollte doch eigentlich Monate, also viele Monate vorher schon klar sein oder sicher sein, wo so ein Turnier stattfindet?
Ja, ich glaube, in dem Fall hat es tatsächlich einen Führungswechsel gegeben, nicht in der Spitze vom Verband, also da ist der Luigi Carraro, der Präsident, ist geblieben, aber der hat, glaube ich, so das Aktionsteam, nenne ich es mal, ausgetauscht komplett und die sind alle neu und ich glaube, das ist dann alles sehr kurzfristig gewesen. Die haben schon eine Neigung, so ein bisschen kurzfristig und chaotisch dann und wann zu sein und haben, glaube ich, auch wahnsinnig viel zu tun, weil sie ja auch beteiligt sind an der Entstehung und Implementierung von der Premier Paddle Tour, die jetzt startet, über die wir ja auch noch ausführlich reden werden. Und da sind die mit involviert, weil sie quasi das mit dem Premier Paddle Leuten zusammen machen, anders als bei der World Paddle Tour zuletzt, die das ja bisher gemacht hatte, wo sie im Grunde genommen gar nichts mit zu tun hatten. Und wahrscheinlich ist der Laden auch nicht so groß, dass er jetzt übermäßig viele Leute abstellen kann, um sich um alles zu kümmern. Aber es wirkte so ein bisschen, das war schon echt überraschend für uns. Also ein bisschen lustig ist es ja auch, irgendwie ist ja auch egal. Die gute Nachricht ist ja eigentlich, dass ich im Team bin.
So, lass uns jetzt damit nämlich, lass uns damit mal anfangen. Ja. Du bist ja das Gesicht nicht nur dieses Podcasts, sondern mittlerweile ja auch des gesamten Sportes in Deutschland.
Ja, ja, genau.
Oder eines, das ist so, Jasper, komm, wie gesagt, man muss sich nur einmal deinen Namen bei Google eingeben und das ist ja alles.
Es ist peinlich, es ist übrigens peinlich, wenn du sowas sagst.
Warum? Das ist doch schön. Du trägst doch mit dazu bei, dass dieser von dir so geliebte Sport eben dann auch in die Breite geht.
Das ja, ist doch, aber wenn du sagst, du bist das, ja, aber wenn du sagst, du bist das Gesicht des Sportes, das wirkt ja wie so ein, das ist ja
unangenehm. Gut, also jetzt nicht, dass du das, es gibt auch noch schönere Gesichter des Sportes.
Das meine ich nicht.
Also lass uns ja. mal, wir kennen uns jetzt zwar auch vom Sehen ein bisschen länger, aber jetzt deine sportliche Karriere,
ja.
deine sportliche Padelkarriere verfolge ich jetzt so seit knapp einem Jahr, mhm. sagen wir mal, oder ein bisschen länger. Die ist ja von sehr vielen Höhen und Tiefen begleitet gewesen.
Richtig.
Du warst Kapitän der Seniorennationalmannschaft,
ja.
dann bist du, ja, wie soll man das sagen, dann warst du mal ein bisschen außen vor, warst nicht so aufgestellt, wie du dir das, glaube ich, erwünscht hattest.
Richtig, ich saß alleine auf dem Sofa mit meiner Krone, wir können es alle
absolut
erinnern.
Schärpe darf nicht fehlen.
Schärpe auch.
Alle Bestechungsversuche haben auch nicht irgendwie funktioniert. Dann mhm. hast du ja nochmal Blut gelegt, wolltest mit einem anderen Partner nochmal Gas geben und mhm. so ein bisschen Jasper Trotzki machen. Wie ist der Stand jetzt? Hast du aufgegeben? Hast du dich zurückgekämpft?
Ich bin ja im Vorstand vom Paddelverband und ich habe es einfach am grünen Tisch entschieden.
Ja.
So, fertig. So. Nächstes Thema.
Darf ich vorstellen, die neue Nummer 1 der deutschen Paddelherren, Jasper Abel.
Der schönste und erfolgreichste deutsche Meister. Nee, ich kämpfe natürlich weiter. Ich bin deutscher Vizemeister bei den Herren 45. Da hat es nicht ganz gelangt. Im Dezember, da haben wir uns auch nicht gesehen.
Vizemeister, deutscher Vizemeister der Senioren.
Ja, in der Altersklasse 45.
Bis 46 oder was?
Nee, also alle, die mindestens 45 Jahre alt sind.
Aufwärts.
Ich könnte nur, das ist deswegen natürlich bemerkenswert, weil ich eigentlich schon über 50 bin und die natürlich diese Kategorie spielen könnte.
Was wäre die nächste dann?
Also dieses Jahr wird es wohl eine 50er-Kategorie geben. Bisher gab es immer, also die sind eigentlich immer korrespondierend oder sollten korrespondierend sein. Wir versuchen das gerade beim Verband so zu implementieren, dass die immer korrespondieren mit den Altersklassen des internationalen Verbandes. Also 35, 40, 45, 50, 55. Ah, da okay. endet das. 55 ist die älteste Klasse. Nach 55 ist man nicht mehr Senior, da ist man quasi abgemeldet.
Aber wenn du jetzt Ü45 spielst,
ja.
aber über 50 bist,
ja.
das heißt, das ist möglich, du musst dann nicht bei den Ü50-Jährigen spielen, das finde ich sehr spannend.
Nee, ich kann auch bei der Ü35, ich kann auch in der offenen Klasse spielen. Also,
ah, okay.
also jetzt zum Beispiel Bundesliga spiele ich ja noch in der offenen Klasse. Und das geht schon. Ich kann halt nur nicht bei den 55ern spielen, weil ich da nicht alt genug bin. Du kannst nicht umgekehrt, weil so ist es ja ein Nachteil für mich. Du bist älter und du spielst in der jüngeren Klasse. Das heißt, du trittst gegen Leute an, die theoretisch bis zu 9 Jahre jünger sind. Weil ich kann ja bis 54, ab dann kann ich in der 55er-Klasse spielen. Bis dahin kann ich ja in der 50er-Klasse spielen. Das heißt, ich könnte mit 54 gegen jemanden antreten, der in diesem Jahr 45 wird, also noch 44 ist, also 8 Jahre jünger ist.
Aber umso respektabler doch diese.
Das ist ein Wahnsinnsergebnis.
Jetzt mal wirklich, also du sagst das so trocken, also
ja,
oder
das Einzige, was
Erwartungshaltung.
Nee, das ist ja das Problem. Ich habe ja immer die Erwartungshaltung, dass ich gewinne. Wirklich immer.
Ja gut, aber das wissen wir ja beide mittlerweile,
dass das nicht immer passiert. Genau, dass das nie passiert. Und es musste auch nur ganz wenig. Manchmal müssen ja auch die Dinge zusammenkommen. Und in dem Fall musste nur zusammenkommen, dass die besten Spieler nicht angetreten sind.
Gut. Aus welchen Gründen?
Oder? Es sind schon tatsächlich die besten Spieler aktuell bei den 45, die sind angetreten, die sind auch deutscher Meister geworden, gegen die haben wir auch im Finale verloren, aber es gibt ein paar andere, die auch noch hätten dabei sein können. Also ich will gar nicht sagen, wir haben gut gespielt und wir sind auch in dem Feld, in dem wir waren, wir haben auch ein paar gute geschlagen, sind wir auch mit guten Ergebnissen ins Finale gekommen. Unser Weg war nicht der schwierigste in dem Draw, den wir hatten und wir mussten nicht die großen Brocken wegräumen, die haben andere weggeräumt so und dann waren ein paar Spieler, waren nicht da einfach bei dem Turnier, aus welchen Gründen auch immer.
Okay.
Aber es ist trotzdem, ich freue mich und es hat gelangt sozusagen, dass ich zusammen mit dem Ergebnis, wir haben so ein Qualifikationsturnier gerade gespielt noch für die WM, für die Nominierung der WM und irgendwie hat es gelangt, dass ich jetzt wieder in der Mannschaft bin.
Und sag mal, wir haben ja, oder ich habe ja durch dich gelernt, auch wenn es möglich ist, Padel alleine auf dem Platz zu spielen, aber es ist eigentlich ein Teamsport. Mhm. Mit wem hast du jetzt zusammen bei der Deutschen Meisterschaft gespielt?
Da habe ich zusammen gespielt mit dem Schneider Andi aus Bayern.
Das und ist jetzt ein neuer Partner wieder?
Nö, also mit dem habe ich schon mal die Deutsche Meisterschaft gespielt. Da war ich damals, vor 3 Jahren, glaube ich, sind wir im Halbfinale gescheitert. Der spielt eigentlich nicht in meiner Altersklasse, weil der spielt die Altersklasse 45, weil der ist 45.
Okay.
Und deswegen spielen wir jetzt in der Nationalmannschaft nicht zusammen. Und der ist auch leider nicht nominiert worden zu seinem Unglück. Jetzt für diese WM. Der ist sehr traurig, zu Recht. Ein super Typ und super, super guter Spieler, aber die Kategorie ist super eng bestückt und da ist er dann nicht dabei.
Okay, und du bist jetzt durch das Qualifikationsturnier, bist du schon sicher nominiert für die Weltmeisterschaft?
Genau.
Hast du auch geschafft? Das sind doch richtig Comeback, oder?
Das ist das Comeback, so sehe ich es auch.
Wie hast du das? Nee, ich frage dich.
Die Antwort kennst du.
Die ist durchgemogelt.
Ernüchternd, durchgemogelt.
Ja, durchgemogelt. Okay, also Winterpause bei uns, aber bei dir nicht. Genau. Hast offenbar ja sehr erfolgreich gespielt. Ich habe dich das in einem ganz kurzen Vorgespräch letzte Woche beim Telefonat gefragt, aber jetzt mal Winter. Wir haben vorher auch schon immer mal drüber gesprochen. Ist Padel jetzt Saisonsport, ja oder nein? Ist es ein Draußensport oder Indoorsport? Eher schwer zu sagen. Aber welche Auswirkungen hat der Winter auf den Sport? Beziehungsweise vielleicht jetzt auch ganz konkret, auch nach dem World Padel Turnier in Düsseldorf. Also wie war sozusagen die Entwicklung über den Winter hinaus, was den Sport vor allem jetzt erstmal in Deutschland angeht?
Ja, gute Frage. Ich glaube, dass der Impact von diesen German Padel Open, würde ich sagen, war jetzt nicht so, der hat jetzt keine riesen Veränderung in der Bewegung verursacht. Also weder in die eine und erst recht nicht in die andere Richtung. Ich glaube, die Entwicklung ist so weitergegangen. Wir haben ein starkes Wachstum, weil das jetzt das Jahr zu Ende gegangen ist, kann man, glaube ich, so ungefähr festhalten, dass die Anzahl der Padelplätze sich im letzten Jahr verdoppelt hat in Deutschland. Die Anzahl der Spieler, glaube ich, noch mehr als verdoppelt hat. Das spüren wir daran, dass zum Beispiel in Berlin, wo wir ja eigentlich wir hatten vor 3 Jahren noch irgendwie 3 Plätze in Berlin. Jetzt haben wir, ich glaube, 28 und du kriegst halt nie einen Platz. Du musst halt 2 oder 3 Wochen im Voraus buchen, du kriegst keinen Platz. Wenn ich jetzt versuche, fürs Wochenende einen Court irgendwo zu kriegen, ist völlig undenkbar. Und zwar von früh bis spät, von 9 Uhr morgens bis 10 Uhr abends. Insofern steigt die Anzahl der Spieler schon sehr schnell an und die Anzahl der Court-Neubauten auch. Also das spüren wir sozusagen sowohl mit den Anfragen, was von Vereinen, wir sehen es aber auch, was die Anmeldung im Verband jetzt, was neue Mitglieder angeht, wo plötzlich Courts entstanden sind. Und man sieht es auch daran, dass wir plötzlich nicht mehr den Überblick haben, wo Courts so in der Entstehung sind. Das war früher so, das ging wie so ein Lauffeuer durch die Community, dass du wusstest, die angeblich irgendwo in Trier bauen die irgendwann einen Court. Und dann konnte man das immer verfolgen und irgendwann hieß es, ja, und jetzt haben sie den gebaut und jetzt gibt's den. Und jetzt entstehen auf einmal ein Haufen Plätze, die dann da sind. Dann heißt es auf einmal, jetzt hat der Verein plötzlich 3 oder 4 Plätze gebaut. Und zwar schon vor 4 Monaten. Das hat aber keiner mitgekriegt. Und dann melden die sich, weil sie, ich weiß nicht, vielleicht Mitglied im Verband werden wollen oder vielleicht auch nicht. Und irgendwer sagt, es gibt die. Und es gibt auch einen Haufen Privatleute auch, die sich jetzt Courts gebaut haben. So wie man sich früher, wenn man Geld hatte, irgendwie einen Tenniscourt in den Garten gebaut hat, gibt's jetzt, ich weiß nicht, irgendwelche Fußballer oder irgendwelche Leute, die einen Garten haben, der groß genug ist, die 200 Quadratmeter über haben, die bauen sich dann einen Padelplatz hin.
Also in ähnlichen Eindruck, also das spricht ja für so eine Art Selbstverständlichkeit fast schon, also was du gerade bei dem Platzbau gesagt hast, also früher hat man das mitbekommen, heute ist es so, man verliert den Überblick, fand ich, dass wenn ich in den letzten Tagen ein bisschen so die News durchgegangen bin, was den Sport angeht, so vor einem halben Jahr war es noch so, dass eigentlich fast jeder Artikel damit begann, dass man erstmal, sie werden Padel wahrscheinlich noch nicht kennen, wir stellen ihnen mal die neue Trendsportart vor.
Ja.
Also sozusagen erstmal den Leser abholen, weil man eigentlich davon ausgegangen ist, dass der Leser es nicht kennt oder Leserin oder den Sport sozusagen nicht kennt und du stellst dir was Neues vor.
Ja.
Wenn du jetzt durchgehst, die Berichterstattung, ist es hin und wieder kommt es noch oder ist es Teil? Aber es ist größtenteils genau das Gegenteil. Also es wird fast vorausgesetzt, dass es eben bekannt ist, dass man sich dafür eben auch interessiert. Und das ist ja auch so eine Art von Selbstverständlichkeit, die der Sport dann offenbar ja wirklich innerhalb dann überschaubarer kurzer Zeit auch geschafft hat.
Das stimmt, total. Ja, das merkt man mit allen positiven und negativen Effekten, die das mit sich bringt. Ne? Also positiv ist, beim Verband kriegen wir mit, dass Leute sich von sich aus melden und sagen, wir würden gerne aktiv werden. Ne? Weil wenn wir jetzt eine Ausschreibung machen, weil wir jetzt suchen gerade einen neuen, ein Vorstandsmitglied ist bei uns ausgeschieden aus privaten Gründen und wir suchen einen neuen. Das war früher ein ewig langer Prozess, bis man jemanden gefunden hat. Jetzt gibt's Bewerbung. Die Leute schreiben richtig Bewerbung und wir haben morgen Bewerbungsgespräche und können dann sehen, okay, der ist so und so qualifiziert oder nicht oder wie auch immer. Und da gibt's ganz viele Leute, die sich engagieren. Es gibt auch ganz viele Firmen, die jetzt im Sponsoring-Bereich aktiv werden wollen. Das merken wir auch. Das war auch mühsam bisher immer bei so einem kleinen Verband, ne, die zu überzeugen, weil die Leute sagen, Sponsoring im Sport, Sponsoring in Deutschland ist in erster Linie Fußball und danach kommt ganz lange gar nichts, dann ein bisschen Handball und eigentlich endet's da auch schon. Und danach gibt's eigentlich nur noch, sagen wir mal, Material-Sponsorships, so die, du kriegst eine Klamotte oder du kriegst einen Schläger oder sowas, aber nicht, da wird kein Geld gezahlt. Das ist jetzt anders. Wir haben mit Cupra ja einen großen Sponsor, der die German Paddle Series, also die Turnierserie bei uns sponsert, was für die auch ein tolles Geschäft ist, weil sie, ich weiß nicht, im letzten Jahr haben wir 400 Turniere mit denen veranstaltet, 400 German Paddle Series Turniere, in diesem Jahr werden es 1000 sein.
1000 Turniere?
1000 Turniere, ja. Standorte melden jetzt Turniere an fürs ganze Jahr und genau, ich glaube, wir sind aktuell sind wir schon bei über 500 Anmeldungen für Turniere und die sind ja noch offen, also die kommen. Also wir gehen davon aus, wenn wir den Stand vom letzten Jahr nehmen, dass wir in diesem Jahr eigentlich auf bis zu 1000 Turniere kommen können.
Das ist ja Wahnsinn. Ja. Also ohne, dass wir uns abgesprochen haben, aber das wäre für mich der Übergang. Ich habe immer so ein bisschen Probleme, muss ich ehrlich sagen, auch beim Nachlesen. Welche Turnierserie ist das jetzt? Also zu was gehört die? Ich bin gestoßen dann auf die, ich glaube, das ist die, die du gerade genannt hattest, auf die Deutschland-Termine für 2024.
Ja.
Das waren jetzt deutlich weniger, aber ist das diese German Paddle Serie?
Es gibt, ja, es, also da stößt du sozusagen natürlich auch mitunter ins Wespennest. Also wenn du die German Paddle Series meinst, ich weiß nicht, es gibt auch noch die German Paddle Tour.
Ich glaube, ich meine die Tour.
Genau. Die ist jetzt gerade nur vorher verkündet worden. Das ist auch was anderes, die ist auch tatsächlich kleiner. Das ist Wespennest deswegen, weil das die Paddel-Turnierserie ist vom Deutschen Tennisbund.
Siehst du, und wie soll ein Außenstehender da durchblicken, wenn selbst ich nicht durchblicke? Ich meine das ehrlich, weil dann ist es doch nicht die, die ich meine, weil die, die ich meine, die ist vom Padelverband organisiert. Jedenfalls ist es in dieser Meldung so beschrieben worden. Und gestolpert bin ich nämlich über den Punkt, dass ganz explizit drin stand, dass man nochmal darauf hinweisen möchte, dass es nur ein Punkte-Ranking-System gibt, das sozusagen, also das relevant ist.
Ja, das mussten wir aber machen.
Weil? Also
der Hintergrund ist der, wir haben Gespräche geführt mit dem Deutschen Tennisbund, was eine mögliche Kooperation angeht. Darüber hatten wir ja auch schon mal gesprochen.
Genau.
Und diese Gespräche haben wir eigentlich weitergeführt. Na, die sind so ein bisschen ins Stocken geraten, weil wir irgendwann mitkriegten, es gab eine Präsentation von denen an uns zu sagen, weil wir die gebeten hatten, bitte präsentiert doch mal, im Moment, wir entwickeln uns, wir brauchen eigentlich nicht zwingend einen Partner, aber wenn ihr mit uns partnern wollt, erzählt doch mal, was ihr sozusagen an den Tisch bringt. Also was könnt ihr euch vorstellen, wo ihr uns unterstützen könnt und so weiter. Unter der Maßgabe, dass wir gesagt haben, der Deutsche Paddelverband wird eigenständig bleiben. Also wir müssen nicht in Richtung Auflösung oder sowas gehen. Es gab ja immer das Selbstverständnis vom Deutschen Tennisbund, dass sie sagen, sie seien für Paddel zuständig, plötzlich aus dem Nichts. Und dann haben sie uns so eine Präsentation geschickt und in der stand dann am Ende auch als Vorschlag drin, dass der Deutsche Paddelverband sich, sagen wir mal, aufgeht im Deutschen Tennisbund und die Geschäftsstelle sozusagen damit integriert wird. Und dann ging es um solche Sachen. Dann ging es vor allem in erster Linie darum, wer welches Geld kriegt, in welcher Hierarchiestufe Paddel anzusiedeln ist im Deutschen Tennisbund. Und dann haben wir gesagt, dass der Teil interessiert uns gar nicht, weil wir haben einen Ausbildungsbetrieb, wir haben einen Turnierbetrieb und darüber können wir gerne reden, über eine Kooperation auf diesen Ebenen, also was zum Beispiel Turniere angeht und so weiter. Aber uns geht es nicht darum, die Existenz in Frage zu stellen, weil der Zug ist abgefahren. Und dann haben sie gesagt, nee, wir können auch uns darüber unterhalten, weil sie eben wahnsinnig gute Ideen hätten, um eine Turnierserie zu machen und auch da aus ihrem schöpfen könnten, aus den langen Erfahrungen mit den Tennisturnieren und so weiter. Und im Ergebnis kam dann plötzlich eine Turnierserie, die unsere einfach nur komplett, wirklich, ich würde sagen, zu 98% geklont hat. Was die Punkte angeht, sie sind auch nicht auf ihr eigenes Ranking-System gegangen bei MyBigPoint, sondern sie haben das Ranked-In-System von uns auch übernommen. Die Punkte, die heißen gleich die Turniere. Es gibt 100er, 250er, 500er Turniere. Die haben die einfach genauso benannt, was es im Tennis überhaupt nicht gibt bisher.
Und das war nicht mit euch abgesprochen?
Das war nicht mit uns abgesprochen. Und dann haben sie auch noch die Namensgebung bei uns, also die Masters-Turniere, die wir gemacht haben, die hieß bei denen im letzten Jahr, diese Top-Turniere, da hatten sie auch ein paar, die hießen Grand Finals oder sowas. Und die haben sie dann auch in Masters umbenannt. Also sie haben alles so benannt, wie wir das gemacht haben und haben einfach nur aus GPS GPT gemacht. Und haben das Ganze so erscheinen lassen, noch mit dem wirklich frechen Zusatz, dass sie verkündet haben, öffentlichkeitswirksam. Das haben sie uns natürlich voraus, weil sie ein großes ein Megafon haben, was Presse angeht, weil sie da natürlich groß aufgestellt sind oder größer aufgestellt sind. Das verkündet, dass sie für die Paddel-Spieler eine Wildcard vergeben, um am diesjährigen German Open, die von Premier Padel gemacht werden, die Wildcard zu vergeben. Das hätten sie wohl mit der Agentur, die die Lizenzrechte hält und so weiter, abgesprochen. Wir haben dann glücklicherweise schnell das Gespräch gesucht. Da habe ich auch ehrlich gesagt ziemlich gepusht, dass das stattfindet, so, weil ich mich das wahnsinnig geärgert hat und ich auch der Meinung war, dass der internationale Verband uns da unterstützen muss.
Als internationale Padelverband.
Der internationale Padelverband, der ja auch Mitausrichter ist dieses Turniers. Und wir hatten im Vorfeld ein Gespräch gehabt mit dem Präsidenten und seinem Team, die uns die Unterstützung diesbezüglich zugesagt haben. Dass sie gesagt haben, wir werden maßgeblich auch an der Organisation dieses Turniers beteiligt werden. Die nationalen Verbände werden involviert in dieses Turnier. Auch was diese Wildcards angeht. Und da haben wir das Gespräch geführt und die haben uns jetzt zugesichert, dass sie alles tun werden, um dem Deutschen Tennisbund diese Tickets wegzunehmen, dass die uns zugesprochen werden. Das scheint auch so zu werden, dass das
Tickets
so,
meinst du denn
die Wildcards? Also diese Wildcards für die Spieler. Die haben gewildert sozusagen und man weiß nicht so genau, es ist fast so ein bisschen, ehrlich gesagt, ich finde es nicht so schlimm, also ich sag das jetzt zwar so, aber ich finde es an sich nicht so schlimm, weil die organisieren jetzt 40 Turniere, die werden jetzt nicht so riesen Aufmerksamkeit dafür erregen, auch der Sport-Streaming-Dienst, mit dem sie das machen, ist jetzt auch nicht so groß aufgestellt, der wird jetzt keine großen Wellen schlagen. Und die sind dann irgendwann vorbei. Und in gewisser Weise ist es ja auch so, wenn die Leute zum Paddelspielen bringen, dann ist es ja gut. Also dann spielen ja Leute.
Respekt, so viel Diplomatie hätte ich dir nicht zugetraut.
Nö, auch das ist gar nicht Diplomatie. Ich sage das deswegen, weil wir jetzt die Erfahrung gemacht haben, dass es einzelne Vereine gab, die angehalten wurden, Tennisvereine wohlbemerkt, die angehalten wurden vom Padelverband, Tennisplätze zu bauen, auch unterstützt wurden darin. Und der erste Schritt, als die Plätze da waren, als sie gemacht haben, sind Mitglied geworden im DPV, weil sie natürlich teilhaben wollen am Turnierbetrieb. Denn das ist ja immer das, deswegen sind wir da auch einigermaßen entspannt, weil solange man nicht die internationale Anerkennung hat, führen ja diese Turniere immer ins Nichts. Also du hast eine Turnierserie, du vergibst irgendwie Geld oder Punkte. Du schaffst eigentlich nur Interesse bei den Profis oder Semiprofis, die Geld damit gewinnen wollen, weil die anderen, die Freizeitspieler und die normalen Spieler, die wollen ja Punkte fürs Ranking haben. Und das führt irgendwann dazu, dass du die zugelassen wirst zur deutschen Meisterschaft. Und wenn du deutscher Meister wirst, dann kommst du in die Nationalmannschaft. Dann kannst du in Auswahlmannschaften spielen und so weiter. Das können die ja alles nicht anbieten, weil sie es nicht haben. Sie haben keine Nationalmannschaft, sie können auch keine benennen. Sie haben können eigentlich auch keine deutsche Meisterschaft machen, weil sie gar nicht die Struktur dafür haben. Und diese 40 Turniere oder 30 oder 20 oder was das jetzt sind, die sie da machen, die werden kommen und gehen. Ich glaube, wir werden die dieses und nächstes Jahr aushalten müssen und dann ist der Drops gelutscht.
Ja, okay, dann ziehe ich jetzt Diplomatie zurück. Dann muss ich sagen, dann ist dein Auftreten oder so wie du sprichst, ist auch ein Ausdruck der Selbstverständlichkeit eures Selbstbewusstseins. Das ist ja wirklich also beeindruckend, weil ich glaube, in einer unserer ersten Folgen sprachen wir über eine Berichterstattung, ich glaube, es war damals in der Welt, ein Interview mit dem Präsidenten des Deutschen Tennisverbandes und die Auseinandersetzung und wie die Selbstwahrnehmung war. Also dass man schon auch den Eindruck nach außen erwecken wollte, naja, genau wie du eben auch mal angedeutet oder gesagt hast, wir sehen das eher bei uns und wir sind der große Bruder oder große Schwester und wir werden auf welche Art und Weise auch immer wird das schon irgendwie bei uns aufgehen. Dann scheint aber ja auch bei euch im Verband oder generell eben auch ja wirklich so viel passiert zu sein, dass ihr euch ja wirklich auch in diesen Strukturen, in denen ihr seid, so sicher seid, dass, und das muss man ja schon sagen, die Größe des Tennisverbandes euch jetzt offenbar keine Angst mehr macht.
Ja, ich glaube sogar, dass die Größe des Tennisverbandes auch deren größte Schwäche ist. Also, weil alles, was die machen, hat auch immer so ein bisschen, wir kennen die ja auch, die Leute, die sind zum Teil wirklich super nett. Ne? Ich will auch niemanden persönlich angreifen, weil wir besprechen mit denen und immer, wenn man die einzeln trifft und sowas, ist es auch so, dass es total nette Gespräche sind. Aber der Koloss, der das ist und der auch vor allem, die haben weder Geld, noch haben sie eine Organisationsstruktur, die der Dynamik dieses wachsenden Sportes in irgendeiner Weise gerecht werden kann, weil der so träge ist, der Verband. Und der kann das, was er jetzt schon im Tennis, haben die ja schon große Schwierigkeiten, sich, sagen wir mal, dynamisch aufzustellen und haben es auch so verschlafen, bestimmte Sachen, wir zum Beispiel bei uns sind, ist die Bundesliga im Padel ein totales Highlight. Alle wollen mitmachen. Wir kriegen Anmeldungen noch und nöcher. Wir müssen jetzt, wir haben jetzt eine zweite Liga, wenn man sich überlegt, wie die gewachsen ist. Wir hatten vor 4 Jahren hatten wir eine haben wir in die Bundesliga gegründet, da haben dann irgendwie, weiß nicht, 13 Mannschaften mitgemacht. Wir haben in diesem Jahr eine Bundesliga, die ist festgesetzt auf 12. Wir haben eine zweite Bundesliga mit 44 Mannschaften und wir haben da drunter noch Regionalligen jetzt mit zahllosen Mannschaften, einfach weil alle wollen da mitmachen. Und
aber ein wirklich funktionierendes Ligensystem, also zusammen.
Ein wirklich funktionierendes Ligensystem, an dem alle irgendwie teilhaben wollen und auch wir haben Streaming-Partner, die das streamen wollen. Wir haben Sponsoren, die das sponsern wollen. Die deutsche Bundesliga im Tennis interessiert niemanden. Also das ist wirklich, und die deutsche Meisterschaft im Tennis interessiert niemanden, weil sie es verschlafen haben, das als Produkt zu vermarkten, dass es was Tolles ist. Obwohl in der deutschen Tennis-Bundesliga Weltklasse-Tennisspieler spielen.
Darauf wollte ich nämlich jetzt gerade hinaus, weil du gesagt hast, die Trägheit und eigentlich auch kein Geld, also im Tennisverband. Wie ist das eigentlich, weil darauf, das hätte ich jetzt wirklich fragen wollen, also wie ist das eigentlich zu erklären im Tennis, dass teilweise wirklich Weltklasse-Spieler, Top 30, Top 40, ja, Top 50 im Ranking-Spieler in der Tennis-Bundesliga spielen. Also irgendwo muss ja Geld da sein.
Ja.
Ist das eben ausschließlich dann bei den Vereinen? Ist das etwas, was dann völlig unabhängig auch des Verbandes ist? Weil das wäre jetzt so ein Gedanke von mir gewesen, so ganz laienhaft, dass eben vielleicht doch mehr Geld da ist und dadurch auch bei eigenen Turnieren, auch in der Ausschüttung vielleicht eben wenigstens eine Attraktion ist für Spieler dann zu sagen, doch, wir spielen lieber bei der Serie des Tennisverbandes mit.
Ja, nee, also so groß ist die Ausschüttung da auch nicht. Ich glaube, wir können das in der Regel matchen oder sogar noch besser machen. Interessant wird es zu sein, wenn die wirklich die Wildcard verlieren, weil das ist, glaube ich, das ist das, womit sie alle anlocken. Weil es gibt jetzt einen interessanten Fall. Also es gibt zum Beispiel das Finale um diese Wildcard ist gleichzeitig irgendwie ein Bundesligaspieltag bei uns. Die haben auch natürlich die Spieltage nicht abgesprochen und haben die einfach so. Und wir haben natürlich, weil wir 1000 Turniere machen, wir sind nicht so beweglich, ne, zu sagen, wir richten uns jetzt danach um. Es gab einzelne Stimmen, die sagten, aber lass uns doch nicht so zänkisch mit denen sein, wir können denen ja ihre Turniere gönnen und dann verlegen wir das auf einen anderen Zeitpunkt und so. Haben dann aber entschieden, das geht nicht, bei uns hängt halt so viel dran, ne, wir sind so viele Turniere und so viele große Turniere und so viel auch Übertragungen im Streamingdienst und so, wir können nicht einfach das so verschieben, weil das jetzt so,
ne,
das ist
verabredet.
Warum auch, genau, so sehe ich es auch. Und zu dem Tennis, zum Bundesliga? Nee, die Bundesliga wird nicht finanziert vom Deutschen Tennisbund, sondern die Bundesliga ist eigentlich immer so eine merkwürdige, wie sagt man das, da gibt's dann irgendwie jemand, der ein gut gehendes Autohaus hat oder ich weiß nicht, Spielautomatenhersteller ist, der sagt, der örtliche Multimillionär, der sagt, ich will eine Bundesligamannschaft haben und dann holt er sich in seinen Dorfverein irgendwie Weltklasse-Spieler und bezahlt die und das ist zu seinem persönlichen Vergnügen oder für die, mit denen er da irgendwie im Verein ist. Dann gibt's natürlich ein paar traditionelle Vereine, die per se Geld haben, sowas wie, ne, so, ich weiß nicht, Rot-Weiß in Berlin oder sowas, die haben sehr viele Mitglieder, die sehr viel zahlen, die haben auch für ihre Renommee, wollen sie so eine Mannschaft haben, aber das ist natürlich ein total hermetisches System, niemand kriegt das mit, alleine, ne, ich weiß gar nicht, wer wo spielt in der Bundesliga im Tennis und ich bin eigentlich Tennisspieler und ich kenne sehr viele in der Tennis-Weltrangliste, namentlich und wo sie so stehen, Tennis-Bundesliga interessiert mich auch nicht, es wird halt auch nie so präsentiert, dass es was Interessantes sein könnte.
Total. Ich war auch, bin auch eher durch Zufall irgendwann mal drauf gestoßen, also ist schon sehr lange her, nie verfolgt, obwohl ich Tennis gespielt habe, diese Bundesliga und mich dann total überrascht war, welche Spieler, mir fallen jetzt gerade die Namen. Aber es waren wirklich Top 40, Top 50 Spieler, die teilweise dann aufgeboten worden sind. Und deshalb hätte ich schon gedacht, dass der finanzielle Background auch des Verbandes, auch wenn er natürlich erstmal mit den einzelnen Vereinen nichts zu tun hat, eben vielleicht auch ein anderer noch ist als bei euch oder noch ein anderer Background. Und dass vielleicht auch das euch Angst einflößen würde, dass sozusagen der finanzielle Anreiz.
Nee, wir sind fast so an einer anderen Stelle gerade in den Überlegungen, weil wir natürlich bauen wir gerade die Strukturen auf mit Landesverbänden und so weiter.
Ihr übernehmt den Tennisverband. So rum jetzt.
Ja.
Jetzt kommst du. So rum.
Man kommt natürlich an so Überlegungen, macht das eigentlich Sinn, sich eine Vereins- und Verbandsstruktur aufzubauen, die sehenden Auges etwas herstellt, was eigentlich jetzt nicht super funktionsfähig ist. Also das heißt, in Deutschland ist es so, dass du, um förderwürdig zu sein, musst du die Anerkennung haben vom Deutschen Olympischen Sportbund. Und dafür brauchst du Voraussetzungen, die du erfüllen musst. Du musst eine bestimmte Anzahl an Landesverbänden haben, du musst eine bestimmte Anzahl an lizenzierten Spielern haben und so weiter. Die Liste geht noch ein bisschen weiter, aber das sind so die Kerndinger. Du brauchst auch die Anerkennung vom internationalen Verband. Und der Deutsche Olympische Sportbund hat Tennis diesen Sport zugesprochen. Das hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, das war sozusagen eine pragmatische Lösung, weil es für die European Games irgendwen geben musste, weil es eine olympische Veranstaltung ist. Also vorübergehend zugesprochen, weil der Paddelverband die Voraussetzungen noch nicht erfüllt. Wir haben jetzt, glaube ich, 4.000 lizenzierte Spieler. Wir werden wahrscheinlich Ende nächsten Jahres dann 8.000 oder 10.000 haben und wahrscheinlich auch dann die Landesverbände gegründet haben und so. Und irgendwas in mir, da sind wir auch im Verband noch nicht völlig einig, sagen, irgendwas in mir sagt, müssen wir das oder fragt, müssen wir das überhaupt? Müssen wir diese Struktur haben? Zum Beispiel gestern ein total interessantes Gespräch geführt mit dem Präsidenten vom Deutschen Pickleball-Verband. Der auch überlegt, oder da gibt's auch Gespräche mit dem Tennisverband, weil die natürlich auch denken, dass Pickleball ihnen gehört. Und da kam die Überlegung auf zu sagen, sollte man sich nicht zusammentun mit denen, die neu entstanden sind, die auch ein dynamisches Wachstum haben und die vielleicht auch eine andere Organisationsstruktur wünschen. Denn das systemische Problem, was Tennis hat, ist auch, dass es ein föderales System ist. Das heißt, die Landesverbände haben das Geld und sind einzelne Fürstentümer, die darüber entscheiden, was wo passiert. Und wenn der DTB irgendwas entscheidet und sagt, wir machen das, dann braucht es nur ein oder zwei Landesfürsten zu geben, die sagen, nee, da machen wir nicht mit. Und dann ist das Ganze hinfällig fürs ganze Land und muss wieder neu gedacht werden. Dann müssen wieder Arbeitsgruppen geschaffen werden, die sich irgendwie in irgendwelchen Kongresshotels treffen über Tage, um wieder ein neues Ding auszudenken. Also wie im
Fußball dann. Das ist dann wirklich schon so aufgebläht.
Das ist so auf, genau. Und dann ist natürlich die Frage, kannst du einen Sport, der aber so, der entwächst dir, der haut dir ab, wenn du so daran gehst, wenn du diese Arbeitsgruppen bildest. Und meine Vorstellung war auch, als ich diese Gespräche mit dem DTB führte und mir vorstellte, ich müsste hinterher, jetzt begebe ich mich in Hot Water, ich müsste hinterher in Arbeitsgruppen sitzen und langwierig Sachen ausarbeiten, die dann hinterher in irgendwelchen Gremien entschieden werden, so oder so, um dann nochmal zurückzukommen in die Arbeitsgruppe und so weiter, dachte ich, nee. Das, also für mich ist das gar nichts. Ich bin natürlich als Unternehmer auch gewohnt, dass die Dinge schneller passieren und dass wir Entscheidungen treffen. Und im Moment kriegen wir das auch wahnsinnig gut hin im Verband. Wir sind 7 Leute, die glorreichen 7. Wenn wir eine Entscheidung treffen wollen, dann wir diskutieren kurz und dann wird eine Abstimmung reingestellt und dann stimmen wir ab und dann ist es entschieden und dann wird's gemacht. Dafür braucht's keine Kongresshotels, dafür braucht's nicht ewige Arbeitsgruppen.
Ich erinnere mich daran, wenn dieser Sport weiterhin so wächst, ob das dann noch weiterhin möglich ist oder ob dann die Entwicklung des Sports die eigenen Kinder aufisst. Da bin ich sehr, aber das werden wir auch nochmal in der nächsten Folge oder in den nächsten Folgen aufgreifen. Erstmal, wir sind schon durch, erste Folge.
Ja, auch mal
eine Sache. Aber wir kommen wieder, wir machen weiter, wir freuen uns. Du hast berichtet, wir sind vermisst worden. Ich habe es auch vermisst.
Ja, das muss man dazu sagen. Wirklich, ich bin so oft angesprochen worden. Wir hatten natürlich immer vor, weiterzumachen. Es gibt natürlich immer mal Sachen, weil wir noch nicht das hauptberuflich machen.
Noch.
Aber es gibt natürlich immer Sachen, die dazwischen kommen. Wir haben aber jetzt ein bisschen den Weg freigeräumt, dass wir da wieder loslegen können. Freuen uns, glaube ich, auch beide tierisch, dass das so ist.
Total.
Ich freue mich immer drauf, wenn ich hier mit dir zusammensitzen kann.
Sehr schön.
Und freue mich auf die nächste Folge.
Also Grüße nach draußen, Grüße nach Padel Deutschland und wir hören uns.
Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Ciao, ciao.
Padel Time. Der Padel Podcast mit Jasper Ahrens und Peter Rosberg.